Ja, euch auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ich auch neue Gesichter sehe, neue Gesichter kennenlernen darf. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Gerhard Bottisch. Ich komme aus Donsen unterm Id und habe sehr oft eigentlich hier gestanden, als ich noch Pastor in Hameln war. Und wir eine Zeit lang auch hier im Haus unsere Gottesdienste hatten als Gemeinde, bevor wir in Scharnhorstviertel gezogen sind. Und so freue ich mich, dass ich jetzt auch immer wieder Gelegenheit habe, hier Gottes Wort zu verkündigen. Ich möchte heute über einen Vers, beziehungsweise im Grunde ist es nur ein Satz aus dem Neuen Testament sprechen, und zwar der Satz, mit dem der Hebräerbrief anfängt. Aber ich lese um des Zusammenhangs willen und weil es so schön ist, die ersten drei Verse und empfehle dabei, diesen Abschnitt dann zu Hause noch ganz zu lesen, weil er wirklich ein ganz besonderer Abschnitt ist, der von Jesus selbst spricht. Da heißt es in Hebräer 1, ab Vers 1, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und ihr merkt, es geht wohl auch noch weiter, dieser Abschnitt, darum, ja, wär's sehr hilfreich und sinnvoll, den dann zu Hause selber noch weiter zu lesen. Herr Jesus, wir staunen über dich, wir staunen über deine Majestät. Du sitzt jetzt zur Rechten Gottes, aber du warst als Mensch hier auf der Erde und du warst der, durch den Gott gesprochen hat. Und Herr, genauso wissen wir, dass du jetzt hier in unserer Mitte bist und du hast gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das tust du auch an diesem Sonntag weltweit, das tust du hier in unserer Mitte, das tust du in uns selber. Herr, wir möchten dir Raum schaffen, dass dir das gelingt. Und es wird dir gelingen. Aber Herr, ich bete, dass ich selber und wir alle uns öffnen, dass wir uns auf dich ausrichten, dass wir von dir das erwarten, was du uns versprochen hast. Segne jetzt dein Wort an unseren Herzen und schenk Gnade, dass es nachhaltige Wirkung in unseren Alltag hat. In Jesu Namen. Amen. Ich lese den ersten Satz nochmal vor. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das ist schon mal eine gute Botschaft. Wir haben einen Gott, der redet. Wir haben grundsätzlich einen lebendigen Gott, denn nur ein lebendiger Gott kann reden. Er spricht zu dir und zu mir, und es ist überhaupt das Wichtigste, was Gott uns zu sagen hat, wenn er spricht. Ist das Wichtigste, was wir überhaupt hören müssen, wenn Gott spricht. Und wohl uns, wenn wir auf das reagieren, was Gott uns sagt. Vielen Dank, Andreas. Dankeschön. Die Jünger haben gesagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Sie haben es schon von Jesus gehört, gemerkt. Sie haben es gespürt, erst recht hat es ihnen Jesus gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und die Jünger haben gemerkt, es sind nicht nur lebendige Worte, es sind Worte ewigen Lebens. Wir haben einen Gott, der spricht. Schon darüber lohnt es sich, jetzt in unterschiedlicher Weise nachzudenken, weil hier steht, er spricht vielfältig und auf vielerlei Weise. Das ist also schon mal ein Thema für sich, wie spricht Gott, wie kann ich Gottes Stimme hören, aber das ist heute gar nicht mein Thema. Hier steht, Gott sprach durch die Propheten in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise, aber zuletzt sprach er durch den Sohn. Und er sprach nicht nur in die Welt hinein, sondern wenn Gott spricht, spricht er immer wieder in unser persönliches Leben. Spricht er konkret zu dir und zu mir, ich sagte es schon. Und auch wenn Gott, und erst recht, wenn Gott durch seinen Sohn spricht, spricht er zu dir und zu mir ganz persönlich. Es ist grundsätzlich eine sehr gute Bitte, wenn wir sagen, Herr, sprich zu mir. Oder aus dem Alten Testament wissen wir es von Samuel, er wurde gelehrt zu beten, rede Herr, denn dein Knecht hört. Das ist zu empfehlen, am besten jeden Morgen zu beten. Ich tue es auch nicht, aber vielleicht wenigstens so oft wir uns daran erinnern. Herr, ich möchte heute deine Stimme hören. Nicht akustisch, das ist wohl in seltensten Fällen der Fall, aber Gott spricht auf vielerlei Weise. Gott spricht vielfältig. Wir sind von seinem Reden abhängig und wir dürfen und sollten uns verstärkt danach ausstrecken, erst recht in einer Zeit, wo wir so viele Worte hören, wo wir so viele Stimmen hören. Stimmen jetzt nicht in unserem Kopf, sondern Menschen, die auf uns einreden. Aber ein interessanter Ausdruck ist hier, er hat in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und über diesen Ausdruck sollten wir ein bisschen nachdenken, das möchte ich heute tun. Ich denke, wir merken es alle, dass der Schreiber hier des Hebräerbriefs sagen will, der Höhepunkt seines Redens waren noch nicht einmal Worte, sondern er sprach durch seinen Sohn. Wir müssen bedenken, nachdem Gott 400 Jahre lang geschwiegen hat, redet er nun auf eine ganz besondere Weise. Wir müssen überlegen, zwischen dem Alten und Neuen Testament, ich schlage hier mal diese Grenze auf, es ist im Grunde nur ein Blatt, zwischen dem Alten und dem Neuen Testament waren 400 Jahre des Schweigens. Ich weiß nicht, wie alt du bist, ich bin 65. Wenn ich schon nur denke, dass Gott 65 Jahre hätte schweigen können, das wäre unvorstellbar, wenn Gott nie in meinem Leben geredet hätte. Obwohl ich wirklich selber so vielfältig und auf vielerlei Weise Gottes Reden gehört habe. Und 65 ist ja nur ein Bruchteil von 400. Ihr könnt es gern ausrechnen, habt ihr einen Taschenrechner dabei, ist auch egal. 6-mal länger als 65 hat Gott geschwiegen. Und jetzt redet er am Ende der Zeit, das wurde schon vor 2000 Jahren gesagt, durch den Sohn. Der Höhepunkt seines Redens war der Sohn. Und dann folgt hier im Hebräerbrief eine großartige, einmalige Beschreibung der Persönlichkeit und des Werkes von Jesus. Im Bibelforum beziehen wir uns immer wieder darauf, weil wir uns mit der Persönlichkeit von Jesus gerade beschäftigen. Und somit hat sich für mich die Frage gestellt, was redet Gott durch den Sohn? Was will er uns sagen? Grundsätzlich ist das eine gute Frage. Was will mir Gott durch diese Sache sagen? Aber was redet Gott durch den Sohn? Und wenn es hier so formuliert wird, bin ich überzeugt, dass nicht nur gemeint ist, dass Jesus Gottes Wort verkündigt hat. Das hat er natürlich getan. Er hat Gottes Willen verkündigt. Er hat das Evangelium verkündigt. Die frohe Botschaft der Gottesherrschaft vom Vater im Himmel. Aber es war wohl nicht nur sein Wort. Jesus wurde das Evangelium selbst. Jesus hat nicht nur das Evangelium verkündigt, sondern er war die Verkörperung des Evangeliums. Im Johannesevangelium sagt Johannes, die Gnade ist durch Jesus Christus geworden. Das Evangelium, diese frohe Botschaft ist durch Jesus Christus geworden. Evangelium heißt frohe Botschaft. Und diese Botschaft bestand eben nicht nur in Worten. Das ist natürlich etwas absolut Wesentliches, dass wir Gottes Wort haben. Darin erkennen wir, wer er ist, was er Gedanken über uns hat, was er uns zu sagen hat. Aber Gott hat noch mehr als nur durch sein Wort gesprochen. Stellen wir uns vor, wir hätten nur die Bibel. Die wäre sehr, sehr kostbar. Aber Gott hat durch seinen Sohn gesprochen, steht hier geschrieben. Nicht nur Bilder sagen mehr als 1000 Worte, wie man so landläufig sagt. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das ist schon mal wirklich wahr. Aber auch Gesten sagen mehr als 1000 Worte. Handlungen sagen mehr als 1000 Worte. Wenn uns jemand ein Geschenk macht, braucht er überhaupt nichts zu sagen. Er sagt zwar gewöhnlich was, aber er bräuchte eigentlich gar nichts zu sagen, sondern uns nur ein wunderbares Geschenk überreichen und wir wissen, was er uns sagen will. Er will uns damit sagen, ich habe an dich gedacht. Er will uns damit sagen, du bist mir wichtig. Er will uns damit sagen, ich bin jetzt speziell gekommen, um dir dieses Geschenk zu überreichen und vieles mehr. Wir wissen, dass manchmal Gesten viel mehr sagen als Worte. Die Bibel ruft uns auch noch dazu auf, dass wir unsere Liebe nicht nur mit Worten bekunden sollen, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Hier steht also, dass Gott durch seinen Sohn sprach, durch eine Geste, durch eine Handlung, durch eine Aktion, durch einen Plan, durch ein Opfer, durch das größte Geschenk, das je jemand machen könnte. Es ist unvorstellbar, dass jemand sein Kind jemandem anderen schenkt. Ich möchte gar nicht dran denken. Aber dass Gott seinen Sohn gesandt hat, uns geschenkt hat, ist ein Reden Gottes. Er will uns damit etwas sagen. Und ich denke, es ist nicht nur die Menschwerdung von Jesus gemeint, dass er als Kind in einem Stall in Bethlehem geboren wurde, sondern grundsätzlich das, was Gott in Jesus getan hat, das, was Jesus selbst im Namen Gottes getan hat und noch einmal auch, was Jesus geredet hat, ist das, was Gott dir und mir zu sagen hat. Jesus selbst hat es gesagt, ich rede nur, was ich den Vater sagen höre. Er war grundsätzlich sehr interessant zu studieren, total abhängig von Gott, obwohl er selber Gott war. Er hat gesagt, ich bin da, um den Willen des Vaters zu tun. Ich höre auf den Vater und das sage ich weiter, das gebe ich euch weiter. Und somit merkt ihr, das war alles Einleitung, das war noch nicht die Predigt. Es stellt sich unweigerlich die Frage, okay, wenn Gott durch diese Geste der Hingabe seines Sohnes, der Opferung seines Sohnes letztlich, durch seinen Sohn geredet hat, dann stellt sich für uns die Frage, was will uns Gott nun durch seinen Sohn sagen? Und gerade wenn wir jetzt an Bethlehem denken, Weihnachten ist noch nicht so lange her, was will uns Gott in der Menschwerdung seines Sohnes sagen? Und ich denke, es ist gut hinzuhören. Und nicht nur hinzuhören, sondern diese Worte Gottes neu auf uns wirken zu lassen und wir wissen es nur zu gut, es ist schön, wenn wir auf Dinge, die uns gesagt werden, antworten. Somit ist diese Predigt zugleich eine Herausforderung für uns, keine schwere Sache, aber trotzdem eine Aufforderung an uns, auf Gottes Reden zu antworten. Auch wenn wir eine E-Mail bekommen, eine Textnachricht, irgendwie einen Brief, so erwartet der Absender, dass wir darauf reagieren, auch wenn wir nur ein Danke zurückschreiben. Aber eine Reaktion ist immer ein Zeichen dafür, das habe ich gelesen, das habe ich ernst genommen, das habe ich wahrgenommen, was du mir geschrieben hast. Und unser Leben soll immer wieder eine Antwort darauf sein, dass Gott uns etwas gesagt hat. Und ich komme unweigerlich immer wieder auf den Gedanken, wie spricht Gott? Er sagt uns zunächst einmal immer wieder etwas durch sein Wort. Das ist die absolute Basis dessen, was wir im Alltag an Reden Gottes hören. Aber er sagt uns dann auch in ganz konkreten Situationen, tu das, lass das andere, schenkt uns vielleicht Unruhe über eine Sache und wir fragen uns, was will Gott mir dadurch sagen? Zuletzt sprach Gott durch den Sohn. Und ich möchte heute und auch nächstes Mal, ich denke in 4 Wochen ist das, über einige Punkte sprechen, die Gott zu uns spricht. Und zwar möchte ich es wirklich in der ersten Person formulieren, weil uns das vielleicht dann noch näher anspricht und uns hoffentlich zu Herzen geht. Was kann es als erstes geben, was Gott uns durch seinen Sohn sagt, was Gott durch seinen Sohn spricht? Die absolute Grundlage dessen, was Gott uns sagen will, die Grundlage seines Plans mit uns Menschen, ist seine Liebe. Wenn Gott zuletzt durch seinen Sohn zu uns gesprochen hat, hat er uns gesagt, ich liebe dich. Gott sagt zu dir, ich liebe dich. Zu dir ganz persönlich. Wir wissen es alle, es sind die schönsten Worte, die wir Menschen von jemandem hören können. Es sind die Worte, die uns wirklich bewegen. Es sind Worte, die uns ins Herz gehen. Es sind Worte, die unser Leben zum Teil verändern, wenn wir darauf reagieren. Als mir meine jetzige Frau und damalige Freundin sagte, ich liebe dich, da bin ich fast zerschmolzen. Und wir wissen, was diese Worte für uns bedeuten. Den wohl bekanntesten Vers der Bibel, ich gehe davon aus, dass wir hier ihn auch alle kennen, den haben wir auch im Johannesevangelium, in Kapitel 3, Vers 16. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Liebeserklärung Gottes an die Welt grundsätzlich, aber an dich und mich persönlich. Du kannst da deinen Namen einsetzen und ich. Gott hat seinen Sohn gegeben als Geste dafür, dass er uns liebt, dass er an uns gedacht hat, dass wir ihm wertvoll sind. Er hat mit der Tat geliebt. Er hat unseretwegen das größtmögliche Opfer gebracht. Ein größeres Opfer als die Hingabe seines Sohnes. Ein größeres Opfer hätte Gott nicht bringen können. Eine größere Liebe gibt es nicht, als wenn jemand sein Kind opfert. Auch wenn jemand sein Leben selbst für einen anderen opfert, hat Jesus gesagt, ist das der beste Beweis von Liebe. Niemand hat größere Liebe, sagte Jesus, als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Bethlehem ist Gottes Liebe in Aktion. Gott sagt, ich liebe dich. Hast du schon reagiert auf diese Liebeserklärung Gottes? Ich kenne sehr viele in diesem Raum nicht. Ich weiß nicht, in was einer Beziehung du zu Gott stehst. Aber an dieser Liebe Gottes hat sich nichts geändert und wird sich nichts ändern, weil Gott die Liebe in Person ist. Es ist unvorstellbar, wenn wir schon die Liebe eines Menschen so sehr genießen und sie uns so beeindruckt und, wie gesagt, unser Leben verändert, wie sehr verändert Gottes Liebe unser Leben. Und sie hat es bei Millionen Menschen getan und tut es immer noch, Gott sei Dank. Gottes Liebe wurde zur Tat. Wie großartig, dass Gott uns seine Liebe nicht nur versprochen hat, nicht nur mit Worten ausgedrückt hat, sondern er sprach durch seinen Sohn. Als zweites, was Gott uns sagt, ist das, was wir gerade im Zusammenhang der Geburt von Jesus immer wieder lesen und hören. Mein Sohn ist der einzige Retter. Der Engel sagte zu Josef, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und darum sollst du ihn Jeshua nennen, Jesus nennen, was bedeutet, der Herr ist Rettung. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das war offensichtlich das Wichtigste, was Gott durch den Engel zu Josef sagen wollte und musste im Blick auf Jesus. Bei den wenigen Worten, bei den wenigen Sätzen, die Josef nun vom Engel gehört hat, war das Wichtigste, er wird sein Volk retten. Und damit will Gott uns sagen, mein Sohn ist der einzige Retter, mit anderen Worten auch, ihr braucht einen Retter. Ihr seid verloren, wenn ihr nicht von mir gerettet werdet. Und Gott war der Einzige, der uns retten konnte. Und Jesus war der einzige Weg zur Rettung. Der Herr ist Rettung. Darum hat Gott sich diesen Namen auch für Jesus ausgedacht, oder? Der Name Jesus bedeutet das. Die Engel sagten es dann auch den Hirten, euch ist heute ein Retter geboren. Einen Retter brauchen wir, wo wir in Lebensgefahr sind. Einen Retter brauchen wir, wo es wirklich dringend ist, wo unser Leben am seidenen Faden hängt. Unser ewiges Leben hing am seidenen Faden. Der Feind hat den Menschen betrogen und ihm dadurch das ewige Leben geraubt, das Gott für uns vorgesehen hatte. Mein Sohn ist der einzige Retter, will Gott uns sagen. Und Gott hat alles zu unserer Rettung getan. Restlos alles. Aus Liebe. Ich komme zum dritten. Wir wissen es schon aus dem Alten Testament, dass zwar der eigentliche Name von Jesus, Jesus war, so wurde er genannt aufgrund seines Auftrages, aber im Alten Testament erwähnt Gott noch einen Namen, und zwar den Namen Immanuel. Und Immanuel bedeutet Gott mit uns. Gott prophezeit schon im Alten Testament, dass sein Sohn, der geboren werden wird, auch Immanuel heißen will, sinngemäß wird. Und zwar bedeutet das Gott mit uns. Und auch aus diesem Namen Immanuel höre ich Gott reden. Gott sagt dir und mir, ich bin mit euch, ich bin mit dir, ich bin mit jedem, der mir vertraut. Ich meine es gut mit dir. Ich bin bei dir. Ich vergesse dich nicht. Ich bin dir treu. Auf mich kannst du dich verlassen. All diese Dinge höre ich aus diesem Gott mit uns heraus. Gott mit uns ist eine Botschaft. Gott ist für uns. Und auch das ist ein anderer Ausdruck dafür, dass Gott uns liebt. Gott ist für uns, Gott ist mit uns, Gott ist bei uns, Immanuel. Zuletzt sprach Gott durch den Sohn. Und interessant, dass dieses Gott mit uns im Namen Immanuel enthalten ist, aber kurz vor seiner Himmelfahrt hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Das sind die Wörter, mit denen das Matthäus-Evangelium aufhört. Also am Anfang des irdischen Lebens von Jesus steht Gott mit uns und am Ende sagt Jesus, ich bin bei euch. Bis ans Ende der Weltzeit, im Himmel erst recht, für die, die zu ihm gehören. Aber das ist so eine großartige Wahrheit. Das ist schon wert, als solches studiert zu werden. Gerade aufgrund dieser unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten dieses Ausdruckes, dieses Zurufes Gottes, höre ich ihn rufen: Ich bin für dich, glaube das doch, ich bin mit dir, ich bin an deiner Seite, ich stehe zu dir, glaub mir das doch. Gott bittet fast um unseren Glauben und trotzdem stellt er es jedem frei, das für sich anzunehmen oder nicht. Gott möge Gnade schenken, wenn du hier sein solltest und auf dieses Angebot Gottes noch nicht geantwortet hast, ist heute eine wunderbare Gelegenheit dazu. Du kannst gerne mit einem Menschen deines Vertrauens, der Gott kennt, sprechen, du kannst mit ihm beten, du kannst heute festmachen, dass du zu Gott für alle Ewigkeit gehörst, dass Jesus dein Erlöser und Herr ist. Und ich bitte dich sogar im Namen Gottes, nimm das für dich an. Gott liebt dich, Gott sagt dir, mein Sohn ist der einzige Retter. Gott sagt, ich bin für dich, ich bin an deiner Seite. Ich komme zum vierten. Das, was ich noch Gott sagen höre, wenn es heißt, er sprach zuletzt durch den Sohn, ist: Du bist es mir wert, dass ich mich für dich erniedrige. Du bist es mir wert, dass ich Mensch werde in Jesus. Es ist die unfassbarste Botschaft, die Menschen je gehört haben und die keine Religion dieser Welt kennt. Dass Gott Mensch wird, dass Gott ein Baby wird. Nicht genug damit, dass Gott auch noch in einem Stall geboren wird, unter den miesesten Umständen, die es überhaupt geben kann. Und ich höre Gott sagen, du bist es mir wert. Du warst es mir wert. Aufgrund meiner Liebe, aufgrund der Tatsache, dass nur Jesus retten kann, aufgrund der Tatsache, dass ich für dich bin und ich will es dir beweisen und ich tue es hiermit und ich spreche zu dir durch meinen Sohn, dass du es mir wert bist, dass ich mich erniedrige. Im Philipperbrief in Kapitel 2, Vers 7 heißt es, da ist auch dieser ganz großartige oder ein weiterer großartiger Abschnitt über Jesus. Da heißt es, er beginnt eigentlich schon ab Vers 5, aber ich lese ab Vers 7. Vorher heißt es, er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern heißt es dann in Vers 7, er entäußerte sich selbst, er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde den Menschen ähnlich. Im 2. Korintherbrief in Kapitel 8, Vers 9 sagt es Paulus ähnlich, diesmal an die Gemeinde in Korinth: Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Interessant, wie es Paulus hier ausdrückt. Er wurde um euretwillen arm. Dass Gott arm wird. Dass Gott dem absolut alles gehört, nicht nur auf dieser Erde, sondern im ganzen Universum, im Himmel und auf der Erde. Wir haben gar nicht Worte genug, das irgendwie zu beschreiben, wie reich und groß und unermesslich Gott ist. Und da heißt es von ihm, er wird arm, um unseretwillen, damit wir durch seine Armut, durch ihn, durch Jesus, denn er ist der Beweis, dass Gott arm wurde, damit wir durch ihn reich werden. Und wenn Gott von Reichtum spricht, dann ist nicht von Milliarden Euro die Rede, sondern das ist etwas Unbeschreibliches. Gott hat uns den Himmel erworben. Gott möchte uns im Himmel haben. Gott sagt, wir werden die Miterben von Jesus sein. Im Grunde werden wir alles erben, was Gott hat. Es sind unfassbare Wahrheiten. Aber wir merken, wie uns die Bibel dann diese Dinge gegenüberstellt und sagt, Leute, damit ihr das bekommt, was Gott für euch bereitgestellt hat und wo er euch haben will, aus lauter Liebe und Hingabe, darum, damit ihr das bekommt, musste Gott arm werden. Und ich lese diesen Vers noch einmal, weil er so schön ist. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und damit haben wir es wieder. Die Gnade ist durch Jesus Christus geworden, dass er, obwohl er reich war, da kommen wir noch einmal zum Philipperbrief, er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm. Und Liebe sagt immer, um deinetwillen. Liebe sagt immer trotzdem. Liebe sagt nicht weil, sondern sie sagt trotzdem liebe ich dich. Trotzdem bleibe ich bei dir. Um deinetwillen tue ich das. Er wurde um euretwillen arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an. Und er sagt dir und mir, du bist es mir wert. Ja, du, Fritz und Johanna und Mathilde und Gustav, ihr seid es mir wert. Du bist es mir wert. Das sagt Gott heute. Er sprach durch seinen Sohn. Ich komme zum Schluss für heute. Nächstes Mal geht's weiter, wenn Gott will und wir leben. Ich denke, das, was Gott uns noch durch seinen Sohn sagen will, ist, ich verstehe dich, denn ich war auch Mensch. Und das ist nicht nur etwas, was ich mir ausgedacht habe, sondern im Hebräerbrief heißt es mehrfach, dass Jesus uns versteht, dass Jesus mit uns mitfühlt. Ein Vers ist in Hebräer 2, Vers 18, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus sagt zu dir, ich verstehe dich. Ich kann mit dir mitfühlen. Ich kann mich in deine Situation hineinversetzen. Ich habe erlebt, was Menschsein bedeutet. Von A bis Z. Ich würde sogar sagen, Jesus hat noch tiefer Menschsein erlebt als jeder von uns. Ich weiß nicht, ist Hand hoch, ist jemand von euch in einem Stall geboren worden? Die ersten Gerüche, die er mitbekommen hat, Geruch von Tieren und entsprechenden sonstigen Sachen, die da in einem Stall noch Geruch verbreiten. Keiner von uns. Und wir merken, Gott wollte es sogar den Hirten sagen, Leute, ihr seid mir wichtig. Ihr seid die Ersten, die Jesus sehen sollen. Ihr seid die Ersten, die diese Botschaft hören. Ich bin mit euch. Ich verstehe euch. Und Jesus will sagen, ich bin auf den untersten Level heruntergekommen. Somit kann ich wirklich jeden verstehen, sogar der eventuell in einem Stall geboren werden würde. Sogar den kann ich verstehen. Wie sollte er dich nicht verstehen? Das ist unser Gott. Und wir merken, allein dieser Satz zeigt uns, wer Gott ist. Allein dieser Satz, wenn wir darüber nachdenken, es gibt noch ein paar mehr Punkte, zeigen uns, wie Gott uns sieht, was Gott für uns empfindet, wie wichtig wir Gott sind. Ich wiederhole. Gott sagt, ich liebe dich. Er sagt dir, mein Sohn ist der einzige Retter. Er sagt, ich bin mit dir. Ich bin für dich. Er sagt, du bist mir wert, dass ich mich für dich erniedrige. Und er sagt, ich verstehe dich, denn ich war auch Mensch. Ich sage es noch einmal, keine Religion dieser Welt kennt diese Botschaft, kennt so eine Botschaft. Darum ist es der einzig wahre und richtige und lebensverändernde Glaube, den ein Mensch haben kann. Der Glaube an den einzig lebendigen Gott und an den einzigen Weg zu Gott, der die Person von Jesus Christus ist. Er hat es selber gesagt. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Amen. Vater, wir können uns nur beugen vor dir und vor dieser Tatsache, vor deiner Liebe, vor deiner Hingabe, mit den Hirten da im Stall vor deiner Krippe, Jesus, mit den Weisen, die zu dir gekommen sind, um dich als König anzubeten, als König der Welt. Herr, du hast alles für uns getan. Du hast alles für uns gegeben. Wir können nie genug darüber staunen, darüber nachdenken. Wir können dir nie genug dafür danken. Aber der höchste Dank, den du von uns erwartest, ist, dass wir dir unser Leben geben. Dass wir sagen, Vater, ich nehme dieses Geschenk an. Jesus, ich glaube an dein Opfer. Sei du der Herr meines Lebens. Ich danke dir, dass du mir meine Schuld vergibst. Herr, sollte hier ein Mensch sein, der das noch nie in seinem Leben gesagt hat, dann bitte ich dich, dass du jetzt zu ihm ganz persönlich redest und ihm oder ihr sagst, dass du zuletzt durch den Sohn geredet hast. Herr, ich bete, dass diese Wahrheiten, die die meisten von uns vielleicht schon lange kennen, dass diese Wahrheiten uns neu bewegen, dass sie uns noch ein Stück näher zu dir ziehen, dass sie uns in die Anbetung führen, dass sie unseren Alltag prägen als den Gott, der bei uns ist, als der Gott, der uns bedingungslos liebt, als der Gott, der, wenn er uns seinen Sohn geschenkt hat, wie sollte er uns mit ihm nicht doch alles andere schenken, sagt dein Wort. Herr, wir danken dir dafür. Ich bete, dass diese Wahrheit, nicht nur dein Wort selbst, sondern diese Geste, diese Handlung, die wir gerade in Bethlehem und im Leben von Jesus überhaupt erkennen, dass uns dieses dein Handeln, dieses dein Werk verändert, näher zu dir bringt und unser Leben wirklich tagtäglich prägt.